Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Dietmar Ringel. Der Kanzler hatte es schon vor 3 Wochen angekündigt. Heute hat Bundesinnenministerin Faeser das Betätigungsverbot für die Terrororganisation Hamas und das palästinensische Netzwerk Samidun auf den Weg gebracht. Aus den Innenministerien in Berlin und Potsdam kommt Zustimmung. Zu den Reaktionen rbb24-Reporter Hendrik Schröder.
Dieses Verbot von Hamas und Samidun sei notwendig und überfällig, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung des Brandenburger Innenministers Michael Stübgen, CDU. Sobald die Verbotsverfügung vorliege, werde man prüfen, welche rechtlichen Möglichkeiten aus der Entscheidung hervorgehen. Durch das Verbot sind zum Beispiel Kontopfändungen möglich, Internetauftritte und Aktivitäten im Namen der betroffenen Gruppierungen sind fortan strafbar. Man werde auch in Brandenburg keine Strukturen dulden, die Hass auf Juden fördern, so der Brandenburger Innenminister. Ähnlich äußerte sich heute die Berliner Innensenatorin Iris Spranger, SPD. Der insbesondere vom Netzwerk Samidun verbreitete Hass bilde den Nährboden für Gewalt gegen Jüdinnen und Juden in Berlin, sagte Spranger am Donnerstag. Auch die Gewerkschaft der Polizei, GdP, begrüßte das Verbot von Hamas und Samidun. Zwar werde man die Folgen des Verbots wahrscheinlich in den kommenden Tagen auf den Berliner Straßen spüren, so GdP-Berlin-Chef Stefan W., doch versetze das Verbot die Sicherheitsbehörden in die Lage, noch entschlossener gegen jegliche Tätigkeiten der Organisationen auf deutschem Boden vorzugehen. Die Berliner Polizei sagte dem RBB, sie stelle sich darauf ein, dass das Verbot zu einer weiteren Emotionalisierung bei Kundgebungen führen könne. Die sieht auch der Neuköllner Soziologe und Integrationsexperte Kasim Erdogan kommen. Das Verbot würde eher für noch mehr Unruhe sorgen. Außerdem seien die meisten Unterstützer deutsche Staatsbürger und könnten leicht neue, ähnliche Organisationen mit demselben Zweck gründen, so Kasim Erdogan gegenüber dem RBB. Auch das vom Verbot betroffene Samidun-Netzwerk äußerte sich im Messenger-Dienst Telegram und bezeichnete das Vorgehen der deutschen Behörden als einen rassistischen Angriff auf die palästinensische und arabische Gemeinschaft in Deutschland. Die Hamas hat in Berlin nach Einschätzungen von Verfassungsschützern um die 100 aktive Mitglieder, das Netzwerk Samidun deutlich weniger. Wer jetzt weiter für diese Organisationen in Deutschland tätig bleibt, macht sich strafbar.
Hendrik Schröder war das mit Reaktionen auf das Betätigungsverbot für Hamas und das Palästinenser-Unterstützernetzwerk Samidun. Das Berliner Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten soll einen neuen Präsidenten bekommen. Wie die Sozialverwaltung dem RBB mitteilte, soll der frühere Leiter des Corona-Krisenstabes das Amt übernehmen, allerdings nur provisorisch. Landespolitikredakteur Sebastian Schöbel stellt den Interimspräsidenten und seine Aufgaben vor.
Mit Marc Seibert soll der bisherige Leiter der Abteilung Unterkünfte in der Sozialverwaltung das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten führen. Und damit jemand, der die aktuell größte Herausforderung des LAF bereits bestens kennt. Tausende Plätze hat Seiberts Team bereits unter hohem Zeitdruck akquiriert für Geflüchtete, von Hostel- und Hotelzimmern bis hin zu Wohncontainern und Leichtbauhallen. Zuvor war er Leiter des Krisenstabes in der Sozialverwaltung während der Corona-Pandemie. Allerdings ist auch Seibert nur eine Interimslösung bis Ende der Legislaturperiode. Die Ausschreibung des Präsidentenposten beim LAF war ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Es habe sich niemand mit der nötigen Qualifikation gefunden, so die Sozialverwaltung. Seibert soll deswegen von der Sozialverwaltung für das Präsidentenamt abgeordnet werden. Man habe diese Notlösung gewählt, um eine schnelle Handlungsfähigkeit des LAF zu gewährleisten, hieß es. Die Leitungsposition des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten musste Ende 2022 neu besetzt werden, nachdem der damalige Präsident Alexander Strassmeier an die Spitze des Landesamtes für Gesundheit und Soziales wechselte. Daraufhin übernahm Carina Harms die Stelle kommissarisch, zog sich allerdings Mitte 2023 aus persönlichen Gründen ebenfalls zurück. Seitdem leitet Sozialstaatssekretär Aziz Boskurt die Behörde, ebenfalls nur kommissarisch. Seibert soll seine neue Stelle im Dezember antreten, sofern der Personalrat zustimmt. Er würde ein LAF an der Belastungsgrenze übernehmen. Zuletzt hatten sich Mitarbeitende mit einem Brandbrief an die Sozialverwaltung gewendet. Darin hieß es, dass die Arbeitsbedingungen katastrophal seien. Die Sachbearbeiter sehen sich einer rasant steigenden Zahl von Asylanträgen gegenüber. Dazu kommt die Suche nach immer weiteren Unterbringungsplätzen und das Management der beiden Massenunterkünfte in Tegel und Tempelhof. Für Tegel, das inzwischen eine kleine Stadt geworden ist, hatte der bisherige LAF-Präsident Boskurt zuletzt immer wieder eigene Organisationsstrukturen gefordert, was Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner allerdings abgelehnt hat.
Das war der Bericht von rbb24-Landespolitikredakteur Sebastian Schöbel. Es gehört schon fast zum Alltag im Sommer in Brandenburg, die ständigen Meldungen über Waldbrände. Dabei entstehen aber zum Teil Schäden, die alles andere als alltäglich sein sollten. Dieses Jahr waren es mehr als 240 Waldbrände, die insgesamt mehr als 760 Hektar zerstört haben. Und das entspricht deutlich mehr als 1000 Fußballfeldern. Das Umweltministerium in Potsdam hat heute Bilanz gezogen und Förster für ihre Arbeit ausgezeichnet. RBB24-Reporterin Lisa Steger berichtet.
Ulf Schmidt ist Förster in Dippmannsdorf, einem Stadtteil von Bad Belzig. Jeden Sommer erlebt er gleich.
Also wenn Waldbrandzeit ist, dann sage ich mal, ist das für die Förster, auch wenn sie frei haben, eigentlich immer eine blöde Zeit, weil immer was passieren kann und wenn es dann brennt, dann fährt man halt raus. Ja.
Förster sind wichtig, um bei Waldbränden den Feuerwehrleuten zu sagen, wo was wächst und wo das Feuer besonders stark wüten kann. Deshalb haben Schmidt und 10 weitere Brandenburger Förster heute im Umweltministerium Verdienstmedaillen bekommen. Das Wetter, so Schmidt, ist nicht das Hauptproblem.
Hauptproblem, sage ich mal, ist eigentlich immer der Mensch. Wenn keiner mehr raucht im Wald und keiner seine Kippen aus dem Auto schmeißt, dann haben wir wahrscheinlich nur noch halb so viel Brände.
Sogar Leute mit Grills gibt es in Brandenburger Wäldern.
Da muss ich mich erstmal zusammenreißen, ja, dass ich nett und freundlich bleibe.
Auch Umweltminister Axel Vogel appelliert, im Wald nicht zu rauchen und keinesfalls zu grillen, denn der Schaden ist groß. In diesem Sommer fiel die Fläche von weit über 1000 Fußballfeldern den Flammen zum Opfer. Im Vorjahr war es doppelt so viel. Das Land steuert dagegen, unter anderem, indem es privaten Waldbesitzern Löschwasserbrunnen fast komplett bezahlt. Axel Vogel.
Seitdem wir das machen, können wir verzeichnen, dass also eine viel größere Bereitschaft besteht, Löschwasserbrunnen auf den Privatwaldflächen auch anzulegen.
Zudem will Brandenburg überall Waldbrandschutzstreifen einrichten. Das heißt, rechts und links von Straßen soll das Land unbewachsen sein. Auch der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel ist dafür.
Wir brauchen gesicherte Wege, die befahren werden können. Und wenn wir zum Einsatzort auch hinkommen, dann haben wir gute Chancen, diese Brände auch zu bekämpfen.
Was man aber nicht ändern kann, das sind Sandboden und Kontinentalklima. Die Folge, die Waldbrandgefahr ist in Brandenburg die größte bundesweit.
Das war Lisa Steger zur Waldbrandbilanz in Brandenburg. Was haben Panzer mit Artenschutz zu tun? Erstmal scheint das nicht zusammenzupassen, aber in der Döberitzer Heide kommen ganz gezielt Panzer zum Einsatz. Sie helfen, die wenigen und seltener werdenden Lebensräume von Urzeitkrebsen zu erhalten. Eine Art der lebenden Fossile ist schon mehr als 200 Millionen Jahre alt. Aber damit die Tiere weiterhin gut gedeihen, brauchen sie besondere Bedingungen. Wie die Panzer da helfen, hat sich RBB24-Reporterin Stefanie Brockhausen angeschaut.
Der olivgrüne Zivilpanzer ist schon von weitem zu hören. Mit 40 Tonnen Gewicht und 800 PS Leistung ist er so ziemlich das komplette Gegenteil von den kleinen, fast schon zarten Urzeitkrebsen. Aber die Panzerpower ist genau das Richtige für die Urzeitkrebse, denn die brauchen Pfützen, um zu überleben. Erik Paschke vom Landesamt für Umwelt.
Der Panzer hat mehrere Vorteile. Er ist sehr schwer und kann damit den Boden gut verdichten. Dann hält sich in den Pfützen das Wasser länger und er ist gleichzeitig stark motorisiert und er kann damit den Pflanzenwuchs beim Überfahren ganz gut niederhalten. Das ist wichtig für die Urzeitkrebse, dass die nicht so stark beschattet werden. Sie brauchen Sonne, um sich entwickeln zu können.
6-mal fährt der Panzer auf den einzelnen Abschnitten hin und her. Dann ist der gewünschte Effekt erreicht. In diesem Jahr kam auch noch viel Regen dazu, erzählt Jörg Fürstenow von der Siedemann Stiftung. Es sei also ein gutes Jahr gewesen.
Ja, ein sehr gutes. Ich habe noch nie so viele Urzeitkrebse gesehen wie in diesem Jahr, also seit Jahrzehnten nicht sozusagen.
Und das darf gerne auch so bleiben, sagt Jörg Fürstenow, denn die Döberitzer Heide ist in Brandenburg einer der letzten Lebensräume überhaupt für Urzeitkrebse.
Wenn die dann einmal da sind, hat man natürlich eine gewisse Verantwortung, um die auch zu erhalten. Die sehen auch sehr hübsch aus, die haben interessantes Verhalten. Man hat ja so ja schon mal diese Dauerstadien an so ein Raumschiff rangeklebt, ist ins All geflogen, die wieder zurückgenommen und da sind wieder die Urzeitkrebse ausgeschlüpft. Ich möchte das mal mit einem Menschen versuchen. Ob da irgendwas übrig bleibt. Also, die sind schon faszinierend.
Ja, diese faszinierenden Urzeitkrebse leben nur noch an einigen Orten in Brandenburg, wie zum Beispiel in der Döberitzer Heide. Das war der Bericht von RBB24-Reporterin Stefanie Brockhausen. Haben Sie schon mal eine Drohne gesteuert? Das ist nicht nur etwas für Freizeitpiloten. Auch die Potsdamer Feuerwehr testet gerade Videodrohnen. RBB24-Reporter Johann Friedrich Paul weiß, wozu die Drohne eingesetzt wird.
Die zwei Kameras in ihr können viel Zeit sparen, sagt Henning Hagen, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Potsdam.
Wenn Sie sich vorstellen, es gibt einen Verkehrsunfall auf der Autobahn, ist es zum Beispiel nicht ganz klar, in welcher Fahrtrichtung, dann kann die Drohne eben vorausfliegen und vor Eintreffen der Feuerwehr schon genau feststellen, in welche Fahrtrichtung man zum Beispiel auffahren muss.
Aktuell testet die Feuerwehr die Drohnen zusammen mit dem Herz-Fraunhofer-Institut. Bald soll die erste Drohne einen regulären Einsatz begleiten. Tom Pichotta ist dort Projektleiter und sein wichtigstes Ziel war, ist, eine Drohne zu bauen, die keinen Schaden verursachen kann.
Die Drohne wiegt mit Akku 375 Gramm. Das war auch das Ziel bei der Entwicklung, dass sie maximal leicht ist, damit sie im Fall eines Absturzes keinen zusätzlichen Schaden verursachen kann.
Sie wird über das Handynetz gesteuert und mit einem kleinen Propeller kann sie bis zu 120 km/h schnell werden. Bald soll die Drohne erste Einsätze begleiten. Ende 2025 soll sie dann voll einsatzfähig sein.
Das war RBB24-Reporter Johann Friedrich Paul aus Potsdam und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.